Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo Löwenfans, da sind wir wieder. Endlich muss man sagen. Die letzte Folge ist schon eine ganze Weile her. Damals haben wir mit Yannick Kohlbacher quasi das ultimative Saisonfazit gezogen und natürlich auch nochmal den Pokalsieg abgefeiert. Jetzt sind wir zurück aus der langen Sommerpause, haben alle die Akkus aufgeladen und freuen uns jetzt riesig auf die 5. Staffel Löwenfunk. Um diese möglichst spektakulär und unterhaltsam zu starten, haben wir uns einen Gast rausgesucht, der dann leider nicht konnte, deswegen ist Philipp Auhanso da. Nein, Spaß. Ich freue mich wirklich schon seit ein paar Tagen auf die Folge mit dir, Philipp. Die ersten beiden, Folge 37 und 47, sind legendär.
Danke auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich auch jetzt schon das dritte Mal wieder hier dabei sein zu dürfen. Und ja.
Ja, ich Podcast mit dir ist immer ein Highlight, finde ich. Hier steht der Sunshine-Löwe. Das ist ja die absolute Wahrheit über dich. Also hört gerne nochmal rein, wenn ihr jetzt, was weiß ich, nochmal was über Philipps Werdegang oder seine Karriere, da werden wir natürlich heute jetzt nicht mehr drüber sprechen. Das haben wir in 37 und 47 getan. Könnt ihr nochmal reinhören. Es ist jetzt, schätz mal, wievielte Folge ist es jetzt?
58?
79.
Was?
Folge 79.
Krass.
Ja, ja.
Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr reingehört, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, wir sind Staffel 5, schon Wahnsinn, muss man schon sagen. Hat sich entwickelt, dieses Format, zum absolut Guten. Also wir sind ja selber ganz oft überrascht, wie viele Leute uns hier zuhören. Ist schön. Ist ja, macht dann nochmal viel mehr Spaß, wenn man das weiß. Löwen aktuell, erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Alte Löwenfunkhasen wissen ja genau, hier besprechen wir jetzt eingangs der Folge das aktuelle sportliche Geschehen. Gibt einiges zu besprechen. Wir sind quasi ja, ungefähr 12 Stunden, 24 Stunden nach SNP Dome, unfassbare Atmosphäre, Sieg gegen Vardar Skopje. Wie war es für dich gestern?
Ja, war mega. Die Halle war ja pickepacke voll und zum einen mit unseren Fans, aber auch Wahnsinn, was da an Vardar-Fans schon wieder da war. Die haben ja auch brutale Stimmung gemacht, das muss man ja auch einfach mal anerkennen. Was ja nicht so selbstverständlich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen wirklich aus Mazedonien gekommen sind. Ich glaube, es waren auch viele von vor Ort, aber die Stimmung gestern war mega, hat richtig Bock gemacht. Erstes Heimspiel im SNP-Dome und natürlich auch von Löwenseite aus überragende Stimmung gewesen. Deswegen hat es richtig, richtig Spaß gemacht, dort sich das Europa-Ticket quasi zu sichern.
Ja, ich hatte gerade unten noch ein Gespräch mit Leon Zacharias und dann hat er angedeutet gehabt, dass speziell ihr beiden beim Auswärtsspiel das schon krass fandet, wie die Atmosphäre auch beim Auswärtsspiel in Skopje war.
Ja, es war brutal. Also ich glaube, die ersten 5 Minuten, also mit dem Einlaufen hat es eigentlich angefangen, wurde sie direkt ausgepfiffen und dann die ersten 5 Minuten haben die da ihre Fangesänge durchgezogen und ich meine, die Halle war vielleicht halb voll, wenn überhaupt. Und es war eine Atmosphäre wie, also das habe ich vorher noch nie so erlebt, weil halt alle mitgesungen haben und die haben da so eine Leidenschaft reingesteckt. Ja. Das habe ich wirklich selten erlebt und das war einfach ein brutales Erlebnis. Und man ist so die ersten 5 Minuten gar nicht aus dem Staunen und aus dem Lachen irgendwie rausgekommen. Und ja, war schon beeindruckend.
Ja, ihr habt euch ja zum Glück nicht beeindrucken lassen, sportlich gesehen. Deswegen war ja die Ausgangssituation gestern ja vorm Spiel schon so, also ich habe immer so gesagt, es müsste schon die Hölle über uns hereinbrechen, dass wir das noch abgeben. Am Ende ja auch recht behalten, war ja dann auch nicht so schwer, das vorauszusagen. Aber das war schon brutal wichtig, auch für den Kopf, glaube ich, dass ihr das Auswärtsspiel so hoch gewonnen habt.
Auf jeden Fall. Also, dass wir da dann in der zweiten Halbzeit nochmal so einen Schub kriegen und uns den Vorsprung halt holen, das war mega wichtig, weil in so Spielen kann halt alles passieren. Am Ende des Tages sind es immer noch würdige Gegner und deswegen war es mega wichtig, dass wir uns da nochmal gefangen haben und dann die zweite Halbzeit ganz deutlich dominiert haben.
Ja, der Name ist natürlich groß, ne? Also als wir Vardar Skopje bekommen haben, war ja echt so ein bisschen, ich glaube der Erste, der glaube ich mal so ein bisschen gesagt hat, so ja, okay, jetzt mal langsam, war glaube ich Halil, der konnte die so ein bisschen einschätzen irgendwie. Ja, ist so als Handballfan insgesamt, du sprichst ja von der Atmosphäre, ist es natürlich eigentlich schon schade, dass so Teams wie war das Skopje dann mit der Herausnahme von Millionen, Millionärs, Mäzenen irgendwie nicht mehr dasselbe sind.
Ja.
Das ist schon schade.
Naja, Halil hatte das schon angedeutet, weil er selber auch in Mazedonien, Nordmazedonien gespielt hatte und dann logischerweise auch da ein paar Leute kannte und hat dann schon gesagt, dass da nicht mehr die Namen sind, wie sie mal waren. Es war dann auch nicht so leicht für Sebastian Videomaterial zu organisieren und dann hatten wir irgendwie so Video von Skopje, wie sie so ein Freiluftturnier spielen und wir haben alle gedacht, was ist das? Noch nie gesehen.
Okay.
Und wirklich im Freien draußen, aber anscheinend spielen die das jedes Jahr und auch mit relativ guten Gegnern und so, aber ich dachte auch erst, was ist hier los?
Okay, das ist völlig weird, ey. Ja. Krass. Ja, durchs Weiterkommen stehen wir nun in Gruppe A der European League. Ja, da haben wir eine super leichte Gruppe erwischt, oder?
Vor ein paar Jahren hätte es auch noch eine Champions League-Gruppe sein können. So. Also,
Sind alles Champions League-Namen. Alles gestandene Champions League-Namen. Kristianstad, Nantes und Benfica Lissabon. An die haben wir natürlich auch nochmal ganz besonders schlechte Erinnerungen, weil die uns nämlich dann an selber Stelle SNP Dom damals rausgekegelt haben. Wobei man ja schon sagen muss, ich war ja ganz froh, dass sie dann danach den Titel auch gewonnen haben, weil das hat uns ein bisschen besser aussehen lassen.
Ja.
Weil wir waren ja nicht chancenlos in der Qualifikation. Wie schätzt du die Gruppe denn ein? Also es sind große Namen, aber klar, die sind ja nicht mehr auf diesem Champions League Niveau, sonst würden sie ja nicht European League spielen.
Champions League Niveau nicht mehr, aber ich denke, dass es trotzdem sauschwer wird. Gerade auswärts in Nantes mit der Blaskapelle, da hat man schon einiges gehört von den Mitspielern, dass da auch brutale Stimmung sein soll. Und Lissabon kennen wir ja jetzt schon, ne? Also ich denke, dass das trotzdem alles mega schwere Spiele werden, aber genauso geile Spiele auch, also dass wir dort halt auch mega viel mitnehmen können für uns. Und ich freue mich mega drauf, wieder international zu spielen. Natürlich ist das jetzt wieder alles enger getaktet und wir müssen gucken mit den Reisereien und so. Aber ich habe durchweg positive Erfahrungen mit dem internationalen Wettbewerb gemacht und ich freue mich mega drauf.
Der SNP-Dom wird ein Faustpfand, glaube ich.
Ja,
weil das ist ja ein ganz normaler Effekt. Also die Löwenfans, ich fand es überragend, über 3000 zu einem Quali-Spiel. Also das war ja damals, als wir gegen diese türkische Mannschaft gespielt hat und so, da waren 400 in der Halle in Östringen. Also da hat man schon gemerkt, der SNP-Dom kann Faustpfand sein, muss es auch in meinen Augen. Also es muss jedem Löwen-Fan klar sein, dass diese European League-Spiele, die ja immer dienstags stattfinden, die Termine sind ja auch schon bekannt, es muss ein Pflichttermin sein. Am besten ist dieser SNP-Dom jedes Mal ausverkauft, weil da lässt sich natürlich nochmal ganz anders Druck erzeugen. Das ist schon krass gewesen gestern.
Kann schon zum Hexenkessel dort werden.
Und
dann von allen vier Seiten Beschallung und dann auch relativ kompakt gehalten, aber trotzdem, wie du sagst, über 3000, so, das macht schon viel her. Ich glaube auch, dass das richtig, richtig geil werden kann.
Also da sollte wirklich jeder mal in sich reinhören. Es sind ja auch attraktive Gegner. Das kann ja auch, also es ist ja wirklich so, wenn du europäisch spielst und du spielst dann dagegen, was hatten wir da alles, Tata Banja und sowas, das ist jetzt auch nicht wirklich attraktiv. Ja. Aber diese drei Gegner sind alle attraktiv, durchaus.
Auf jeden Fall.
Und in Nantes haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Da haben wir nämlich unseren ersten Titel in der Vereinsgeschichte gewonnen, in dieser Halle. Den EHF Cup damals, da war Final Four in Nantes. Da haben wir auch im Finale gegen Nantes gewonnen. Und da habe ich auch die Kapelle kennengelernt. Die ist echt witzig. Muss man sagen. Hat was von so College Football.
Mhm.
Hat schon was. Also freuen wir uns auf jeden Fall mal sehr drauf. Wir müssen mindestens Zweiter werden, um weiterzukommen. Der Modus hat sich nämlich mal wieder etwas verändert. Dann geht es nämlich weiter mit einer zweiten Gruppenphase und dann erst in den K.O.-Modus weiter bis zum Final Four. Habt ihr euch schon mal dann mit dem Modus beschäftigt irgendwie?
Also man hat natürlich davon gehört, aber jetzt wer potenziell auf wen treffen könnte, jetzt noch nicht wirklich. Ich meine, wir gehen jetzt erstmal dran, dass wir schauen, dass wir die drei Spiele bestmöglich bestreiten, beziehungsweise die sechs Spiele. Sind ja Hin- und Rückspiel und dann schauen wir, dass wir das Beste da rausholen und alles Weitere ergibt sich dann.
Wir schauen in dieser Saison sowieso erstmal auf Sicht. Müssen wir. Ja. Ich meine, wir waren letztes Jahr Pokalsieger. Es ist, das muss jeder wissen, deutlich besser gelaufen als erwartet. So. Und ob man dadurch zwingend den Maßstab höher ansetzen darf in dieser Saison, wage ich mal zu bezweifeln. So. Also haben wir auch in Göppingen sofort gemerkt, dass die Liga, wie ich finde, so breit und so stark in der Breite ist, wie sie noch niemals war. Wie war das aus deiner Sicht in Göppingen? Nimm uns mal mit.
Also vorweg muss man auf jeden Fall mal sagen, in Göppingen ist, glaube ich, nie ein einfaches Spiel. Dann ist es das erste Saisonspiel. Die Halle war auch voll. Wir sind dorthin gereist, natürlich mit einem guten Gefühl, haben uns dann aber irgendwie zu viele Fehler durchweg über das ganze Spiel erlaubt und das hat das Spiel dann zu einem hitzigen Spiel gemacht. Wir haben nicht richtig unsere Tiefe zum Tor bekommen und nicht unsere Abschlüsse so kreieren können, wie wir es eigentlich wollen. Haben uns also sehr schwer getan, letzten Endes Tore zu machen. Und sonst geht es halt eigentlich immer mega oder relativ leicht für uns über unser Tempospiel, über eine stabile Abwehr, gute Torhüterleistung, die ja auf jeden Fall da war, keine Frage. Aber wir haben es nicht so richtig geschafft, aus dem Pott hinten rauszukommen, aus der Abwehr hinten rauszukommen und einfache Tore vorne zu werfen. Mussten immer sehr lange und viel für unsere Tore kämpfen. Und dann mit einem sehr fehlerbehafteten Spiel wurde das dann zu einem sehr hitzigen und engen Spiel durchweg über die ganze Partie.
Also das ist schon krass, wie ich finde. Ein Duell haben wir auf jeden Fall knapp gewonnen, das der technischen Fehler, 16 zu 14. Also bei denen ja dann auch. Also klar ist natürlich vom Spielverlauf her, also eine gute Torhüterleistung ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrtausends. Also was Joel in der ersten Halbzeit da abgeliefert hat, war natürlich brutal. Wahnsinn. Aber das hätten wir deutlich besser ausnutzen müssen, oder? Ja,
eben, das meine ich. Und dann vorne nach vorne halt einfach, wie wir den Ball nach vorne transportiert haben, war oder sieht der Idee, wie wir Handball spielen wollen, eigentlich eher weniger ähnlich. Und deswegen haben wir uns das einfach das Leben schwer gemacht in Göppingen.
Wer neben Joel Belem brutal brilliert hat, war David Moré. 8 von 9 versenkt, darunter den Ausgleich, 3 Sekunden Verschluss, Nerven aus Stahl. Jetzt war ja genau das Nervenkostüm so ein bisschen sein Problem im Supercup. Das hat man ja so ein bisschen gemerkt. Ich meine, wir reden über den 19-Jährigen, also sowieso, der darf sich jeden Fehler rausnehmen, soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ist es schon so, hast du das Gefühl, dass er in dieser ganz kurzen Zeit das schon auch reflektiert hat aus dem Supercup und dann auf einmal ein ganz anderes Gesicht zeigt?
Ich habe natürlich auch viel mit ihm gesprochen und auch während dem Spiel schon in Kiel versucht, ihn irgendwie zu erreichen. Man hat natürlich gemerkt, dass er mega aufgeregt ist, was man ihm ja auch nicht übel nehmen kann.
Voll, absolut.
Es wäre ein großes Spiel, es ging um was Wichtiges. Er und Leon teilen sich dann da die Position, das ist wahrscheinlich die jüngste Linksaußenposition der ganzen Liga. Und ja, wahrscheinlich hat er da schon jetzt schon seine Lehren draus gezogen. Und gemerkt, dass er sich einfach auf sein Spiel beruhen muss und sein Ding durchziehen muss. Und dann ist er einfach ein überragender Linksaußen, auch jetzt schon. Und deswegen finde ich, dass er das, wie er es in Göppingen gemacht hat, sehr, sehr stark gemacht hat. Und das ist auch eine Leistung, die, wie ich finde, die siehst du sehr häufig im Training. Und deswegen finde ich auch einfach, dass es nicht zu erwarten war. Aber er kann das. Es ist einfach ein guter Linksaußen. Und ich denke schon, dass er da so ein bisschen das reflektiert hat und seine Lehren so draus gezogen hat, ja.
Es ist ja auch nicht einfach. Es ist ja nicht so, als guckst du dir ein Spiel an, du hast einen Fehler gemacht, einen technischen und weißt, ah ja, okay, das darf ich halt so nicht mehr machen. Mhm. Nerven und Mentalität sind im Handball ja, wenn nicht sogar das Wichtigste fast. Also ich meine, dass ihr alle den Ball im Tor unterbringen könnt, das ist ja bekannt so, aber die Nerven da abzurufen. Ich finde es einfach, dass er sich da schon brutal weiterentwickelt hat in dieser ganz kurzen Zeit. Dann haben wir noch Leon Zacharias auf derselben Position. Auch erst 20, gerade relativ frisch von der Leihe zurück nach Ludwigshafen, wobei er letztes Jahr das ein oder andere Spiel auch bei uns gemacht hat. Uwe wird uns noch bis ins nächste Jahr verletzt fehlen. Das ist ja bekannt. Wie nehmen die beiden diese Aufgabe aus deiner Sicht an? Weil ich finde, du kannst das ja auch nochmal ganz anders bewerten oder beurteilen, weil du ja auch selber diesen Weg gegangen bist, jetzt mit der Leihe und Co. Ja.
Ich finde, die beiden machen es super. Die sind sehr entspannt. Die wissen halt beide, dass sie den anderen quasi noch so an der Seite haben, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt kein Konkurrenzkampf im Sinne von, ich möchte dir die Minuten klauen, sondern die geben sich das halt einfach so ein bisschen und dann ergibt sich das auch im Training. Du merkst halt einfach, wenn der eine mal einen besseren Tag hat und der andere mal einen schlechteren, die ergänzen sich einfach super. Und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant bei den beiden, weil es einfach beides sehr junge, aber auch trotzdem sehr talentierte und gute Linksaußen sind. Und deswegen, finde ich, haben wir da trotz der schwierigen Situation, die sie ja ist, ein super links außen gespannt für diese Saison.
Mhm. Es ist das jüngste Außengespann der Liga, hast du gesagt. Du spielst quasi direkt daneben, halb links. Wie bist du so in die Saison gestartet, persönlich?
Also, kann ja mal mit der Vorbereitung anfangen, würde ich sagen. Habe ich eigentlich immer ein gutes Gefühl mitgenommen über viele Spielzeiten auch, die wir uns gut geteilt haben auf der Position. Also mit, durch die Rechtshänder durchgezogen, sage ich jetzt mal, weil da immer gut rotiert wurde, sage ich mal, mit Juri, Gustav und mir. Und natürlich auch Halil, der aber noch nicht so kann, wie er gerne wollte. Deswegen bin ich mit der Vorbereitung durchweg positiv zufrieden und auch mit dem Auftakt, mit dem Spiel gegen Kiel im Supercup, finde ich, habe ich eigentlich die Rolle, die ich annehmen kann oder darf, soweit gut erfüllt. Meine Rolle in der Hinsicht jetzt gerade ist es eigentlich Isolation und gezielte 1-gegen-1 Bewegungen zu kreieren, um dadurch Räume für andere zu schaffen oder auch einfach für mich selber den Durchbruch zu kreieren. Und ich finde, dass ich bisher gut in die Rolle reingeschlüpft bin und natürlich noch vieles weiter lernen kann und weiter dran arbeiten kann. Aber bisher bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden und ein oder anderen technischen Fehler vielleicht noch weniger und in der Abwehr mehr Fokus und dann kann das gut werden für die Saison, bin ich fest der Überzeugung, ja.
Du hast ja jetzt auch in den ersten beiden Spielen oder in den ersten drei Spielen, wenn man den Supercup mitzählt, auch schon gut Minuten gehabt. Spürst du das Vertrauen von Sebastian?
Auf jeden Fall, ja. Also die Kommunikation ist auch ganz klar. Er hat, wir haben uns auch im Vorhinein schon viel darüber unterhalten, was für eine Rolle ich halt eben komme, was für eine Rolle ich annehmen kann. Und genau das Gefühl gibt er mir jetzt halt auch in der Zeit, die ich habe, der Rolle gerecht zu werden. Und er gibt mir das Vertrauen, er gibt mir die Zeit und weiß ich auch sehr zu schätzen, ja.
Ja, es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass noch einiges mehr an Spielzeit jetzt auf dich zukommt. Das ist natürlich ziemlich bitter für Halil Yaganyaz gerade. Es stand jetzt dann die nächste Operation an. Das, fühlst du dich dieser Aufgabe gewappnet?
Ja, auf jeden Fall. Ich wird sich jetzt ergeben, wie das in der Abwehr, was für eine Lösung wir in der Abwehr finden, weil er ja auf jeden Fall eine tragende Rolle war in der Abwehr. Er war mit unser wichtigster Abwehrspieler. Und das wird sich jetzt rauskristallisieren, was dort für eine Lösung sich ergeben wird. Aber für den Angriff auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass wenn ich über Zeiten auch noch meine Stärken in der Abwehr verbessern kann. Ja.
Weiter geht's dann am Sonntag in Hannover. Die Recken sind mit 2 Siegen gestartet in die Saison. Daheim gegen Aufsteiger Eisenach sehr, sehr schwer getan. Muss man aber auch sagen, Eisenach ist überraschend stark.
Ja. Die haben ja gut noch eingekauft, sage ich jetzt mal. Die haben ja, glaube ich, mit die meisten Transfers sogar in der Liga gemacht. Deswegen auch überraschend, dass das direkt alles so Hand in Hand geht dort, weil mit einem Auftaktsieg dort und einem überragenden Manuel Zender schon krass.
Der natürlich erstmal raus ist, also natürlich bitter. Ja. Ich glaube, 1-2 Spiele wird er denen jetzt fehlen. Aber was sagt das über Hannover aus?
Hannover ist auch, haben sie jetzt auch qualifiziert für den internationalen Wettbewerb. Die sind auf jeden Fall auch auf Top-Niveau dabei in der Bundesliga. Die werden mit oben mitspielen. Die werden im oberen Tabellendrittel dabei sein. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel in Hannover. Hast du nie eine leichte Aufgabe vor dir. Und deswegen werden wir dort auch wieder alles geben müssen und gucken, wie wir jetzt auch die Position von Halli wieder kompensieren können. Und dort wird es auch wieder darum gehen, dass wir einfache Tore kreieren über eine stabile Abwehr und uns nicht zu lange daran aufreiben, sich mit dem Gegner zu beschäftigen.
Mit 2 Auswärtsspielen zu starten in die Bundesliga, das ist schon hart, oder?
Ja, natürlich wartet man jetzt sehnsüchtig auf das erste Spiel in der SAP Arena. Das wird ja dann gegen Erlangen sein, aber ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir dort wieder alles mitnehmen und werden alles dafür geben, dass wir dort auch 2 Punkte mitnehmen. Darauf kommt es an.
Ja, wir sind wirklich sehr sehnsüchtig drauf. Also ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Also SNP-Dome, schön und gut. Das war natürlich gestern auch eine schöner kleiner Vorgeschmack. Mhm. Aber klar, die SAP-Arena, unsere Löwenhöhle, Montagsspiel.
Ja.
Ist was ganz anderes irgendwie. Nimm mal das wahr als Spieler oder ist eigentlich scheißegal, wann du spielst?
Also ich sag mal so, dadurch, dass wir in der Regel eigentlich jeden Tag trainieren, ist es für mich persönlich jetzt kein großer Unterschied, ob es Sonntag, Donnerstag oder Montag ist. Mhm. weil sich gefühlt jeder Tag gleich anfühlt, weil du bereitest dich im Training drauf vor und du trainierst dich jeden Tag, ob es Feiertag ist, ob es ein normaler Wochentag ist oder ein Wochenende. Also für mich persönlich macht das jetzt keinen großen Unterschied. Das wird sich vielleicht ein bisschen auf die Zuschauerzahl auswirken. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber.
Ja, was das angeht, glaube ich, ist es jetzt nicht ganz so entscheidend, weil wir ja die ersten Heimspiele, also die Heimspiele, die noch in der Ferienzeit sind, die sind immer schon schwer gewesen, da auf eine gute Zuschauerzahl zu kommen. Ich weiß nicht genau. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, mir wäre es als Fan jetzt, glaube ich, egal, ob ich auf einen Donnerstagabend oder auf einen Montagabend komme.
Wir können ja einfach mal einen großen Aufruf starten. Ihr kommt alle am 18.09. ist es?
Ja.
18.09. in die SAP-Arena zum Spiel gegen Erlangen und dann machen wir einfach mal, dass die Halle voll wird und wir einen guten Auftakt haben.
Das wäre auch gegen Erlangen ja auch mega wichtig. Also es ist natürlich schon irgendwie lustig auf der einen Seite, dass wir das letzte Heimspiel gegen Erlangen und das erste auch gleich wieder. Rede Guardiola kommt zurück.
Ja.
Der kommt jedes Jahr zurück, aber immer irgendwie in einem anderen Trikot.
Woanders. Das ist komisch auch, als ich es gesehen habe, war irgendwie so krass.
Der müsste doch mittlerweile auch schon 45 sein, oder? Wir freuen uns. Rede ist wieder am Start, aber gegen Erlangen zu spielen, das ist ja. Ja, also mir wäre jetzt fast das Wort Schlägertrupp über die Lippen gekommen. Also Erlangen ist schon echt super unangenehm.
Ja, schon auch eine Wundertüte. Da kann halt auch wirklich alles passieren gegen Erlangen.
Im Auswärtsspiel letztes Jahr sehr, sehr viele Verletzungen. War das nicht sogar mit Halil auch da? Ja, ne? War auch in Erlangen, ne? Ja, ja. Also, ja, bin ich immer nicht so richtig Fan von, ehrlicherweise. Aber ist natürlich die Messlatte vom letzten Heimspiel gegen Erlangen nicht natürlich. So, da wird 20 geführt zwischendurch, glaube ich, oder so. Ne? Also da war man, glaube ich, in Erlangen. Da will man noch eine Rechnung offen haben mit uns auswärts. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist, man tritt ja ohne Konkurrenz quasi an so einem Montagabend. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Also vielleicht kommen dann dadurch nochmal ein paar mehr Leute zu uns. Und auch im Fernsehen wird es dann ja auch so ein Standalone sein. Das ist ein Experiment, das der neue Streaming-Dienst da jetzt macht. Ich bin gespannt. Wir können es, glaube ich, einfach nur auf uns zukommen lassen. Aber du hast es schon richtig gemacht. Wir machen hier auf jeden Fall nochmal einen Aufruf. Seht zu, dass ihr in die Halle kommt. Wir freuen uns auf euch. Yes. Ich kann auch schon sagen, doch muss ich kurz. Wir haben ja im letzten Jahr wir haben ja immer eine überragende Einlaufshow, aber letztes Jahr haben wir ja zum ersten Mal so richtig Pyro. Ich war ja ehrlicherweise nach jedem Heimspiel froh, dass die SAP-Arena noch steht. Weil unser Heimspielorganisator, der Fabi, ich glaube, aus dem ist ein kleiner Pyromane geworden. Und ich habe dann letztes Jahr immer in diesem technischen Meeting vorher immer den Gästeteams erklären müssen, ja, pass auf, ihr dürft die Sprints nicht mehr so machen, wie ihr es gewohnt wart, weil man sagt ja gar so. Und wir setzen dieses Jahr noch eins drauf. Also wir werden dieses Jahr in der Einlaufshow noch krasser. Es wird noch mehr Pyro geben. Mehr verrate ich aber auch nicht. Aber das muss man gesehen haben. Am besten als erstes direkt. So, neuer Einlauf-Trailer, neu, ist alles überragend. Nehmt ihr das eigentlich wahr? Nee, ne? Seht ihr ja alles nicht hinter dem Vorhang.
Hinter dem Vorhang. Also ich bin einer, ich lunze dann immer durch und gucke mir dann auch gerne nochmal an.
Ja.
Ist ja schon geil, wenn das Licht aus ist und du siehst dann, wie sich das langsam aufheizt und so. Und natürlich guckt man dann, also ich gucke dann immer gerne, komme ich dann vor und sage dann meinem Einlaufkind, ich komme gleich wieder, ich will nochmal kurz gucken. Und ist schon mega.
Also dieses Jahr kann ich sag ja, die letzten Jahre immer schon, aber dieses Jahr wird noch mal geiler. Vielleicht ist das ja nochmal so ein Ding, dass ihr euch sagt, komm, will ich auch als erstes sehen. Also 18.09. 19 Uhr gegen Erlangen. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie.
Löwen fragen Löwen.
Ja, hier präsentieren wir eure Fragen, die ihr bei Instagram eingereicht habt und die Fragen von Mitspielern, denen etwas unter den Nägeln brennt. Fangen wir direkt mal an. Ich habe eine Sprachnachricht geschickt bekommen.
Hallo zusammen. Hallo Kevin. Hallo Flipse. Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage an dich wäre, Flipse, du hattest ja für dich eine erfolgreiche Zeit in Minden letzte Saison und wir haben dich natürlich alle vermisst. Meine Frage an dich ist, was hast du denn in der Zeit hier am meisten vermisst, was dir in Minden gefehlt hat? Und meine zweite Frage wäre, freust du dich schon auf das neue Format Flipse gegen Späti? Weil letztes Mal sahst du ja ziemlich alt aus und hast du neue Motivation gefunden oder siehst du schon, dass du gar keine Chance hast? Würde mich freuen, wenn du mir das beantworten könntest. Also, euch noch einen schönen Podcast und bis bald. Ciao.
David Spett.
Danke erstmal an die Frage, mein lieber David. Um auf die erste Frage zu antworten, ich würde tatsächlich fast sagen, so ein bisschen das Kabinenklima, weil es einfach immer mega Stimmung hier ist. Natürlich habe ich dort auch Freunde gefunden und mich mit allen super verstanden, aber es ist irgendwie nochmal was anderes hier in Kronau in der Halle. Ist irgendwie was ganz Besonderes für mich und dann natürlich das goldene Trio von uns dreien, du, Juri und ich, haben ja eine ganz besondere Verbindung. Das will ich schon sagen, dass ich das so ein bisschen vermisst habe, trotz dessen wir die ganze Zeit im Kontakt waren. Und um auf deine zweite Frage zu antworten. Natürlich freue ich mich auf unser Format Flipse gegen versus Späti. Ich hoffe, es wurden auch einige schöne Vorschläge gemacht für dieses Format, dass wir ein paar gute Challenges haben. Und du weißt, ich brenne immer darauf, gegen dich zu gewinnen, weil du ein schlechter Verlierer bist. Ich wahrscheinlich auch, aber du bist ein richtig schlechter Verlierer. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn wir unser Format haben und ich dich mal wieder richtig abziehen kann.
Wie kommt es eigentlich, also ist der Name, der Spitzname Flipse, den hast du schon länger oder ist der jetzt irgendwie neu?
Hat sich so eingebürgert über die letzten 2-3 Jahre. Ich habe gefühlt 10 Spitznamen in der Mannschaft, deswegen ist das auch eigentlich egal.
Über welchen würdest du dir selber, also ist Flipse so einer, wo du sagst, ja, ist okay?
Ja, ist fein.
Okay.
Ist immer fein. Also Juri hat einen ganz speziellen für mich, ist der Aal Doppelmoral, weil er immer meint, dass ich mich aus allem rauswinde und schlängel. aber ich bin mit Flipse, ist eigentlich auch schon ganz okay.
Okay. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen dagegen, dass man, ich meine, ihr seid alles fast 2 Meter Hühn oder über 2 Meter Hühn und dann der Späti.
Späti kommt auch gar nicht so gut an, würde ich mal behaupten. Kann man ihn ein bisschen mit nerven, wenn man will.
Also ach so, ja gut, aber da muss man da ja eigentlich mal Rücksicht drauf nehmen. Also ich meine, David ist so ein super Name, da muss man, also ja. Ich bin dagegen, dass wir unsere 2-Meter-Kerls verniedlichen. Ich möchte dagegen protestieren, weil David gegen Philipp ist doch auch ein schöner Name, finde ich. nächste Frage von Juri Knorr.
Aber klar.
Ja, ich habe jetzt eine besondere Aufgabe. Ich muss die genau so stellen, wie sie hier steht. Warum hatten die Vata-Spiele für dich wirklich etwas Besonderes? Da rollt er mit den Augen. Also meine Aufgabenstellung war, ich soll es genau so stellen, wie es hier steht, in dem Wortlaut. Hat er mir heute nochmal, ich habe ihn gerade noch getroffen, der Juri, hat er mir nochmal gesagt.
Oh Mann. Also zum einen natürlich die Atmosphäre, weil es hat nicht jede Halle dieses... diese Stimmung, die dort ist und ich glaube, natürlich hat jede Mannschaft etwas Besonderes, aber irgendwie hat die Geschichte von WADA und das Drumherum irgendwie hat mich schon gecatcht, muss ich sagen, ja.
Okay, also er hat mir gesagt, du würdest auf die Frage wohl nicht richtig antworten können.
Doch, hab ich doch jetzt ganz gut, oder?
Bist du noch so ein Insider, oder was?
Vielleicht ist ein kleiner Insider noch dahinter, ja.
Aber den darfst du uns nicht verraten, nein, oder? Ich frage gleich nochmal. Anna. Ach ja, hat es verdrängt über die Sommerpause. Instagram-Namen. ANNA1002 fragt, hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wen?
Ich weiß nicht, ob man es Vorbild nennen kann. Aber so handballerisch fand ich früher einfach sehr interessant. Habe ich mir oft so die Highlight-Tapes reingezogen von Daniel Nassis, weil er einfach eine Athletik und eine überragende Täuschung zur Hand hatte und einen richtig geilen Wurf und das auch auf Rückraum links gespielt hat. Und den fand ich einfach immer sehr, sehr cool.
Mhm. Henning 2.0. Das ist offensichtlich die Weiterentwicklung von Henning 1.0. Wie geht's deinem Hund?
Meinem Hund geht's sehr gut. Die fühlt sich sehr wohl hier. Wir haben hier eine Wohnung relativ nah am Trainingsgelände und hier gibt es schöne Felder, kann man schön spazieren gehen. Also wir fühlen uns wirklich sehr wohl wieder hier.
Cheyenne RPT fragt, hast du ein Ritual?
ich habe schon so gewisse Abläufe, die ich ähnlich bis eigentlich gleich mache vorm Spiel. Es sind viele Dinge, wie dass ich halt einfach schaue, dass ich beim Warmmachen so immer die ähnlichen bis gleichen Übungen mache. Das ist ein richtiges Ritual, wo ich mich jetzt drauf festfahre, wo ich dann sage, wenn ich das vor dem Spiel nicht mache, spiele ich schlechter oder so, habe ich nicht.
Also kein Aberglaube?
Naja, kein großer Aberglaube. Ich ziehe mir jetzt nicht unbedingt den rechten vor dem linken Schuh an. Mhm. Wenn ich dann den linken anziehe, ist es auch okay als erstes.
Das ist ja kein Aberglaube, das ist ja bescheuert. Ja. CO1508, ich dreh durch. Mit welchem Löwen würdest du dir ein Hotelzimmer teilen wollen und warum?
Teilen wollen. Also ich habe ja jetzt schon einige Hotelzimmer geteilt. Jetzt allein schon in der Vorbereitung mit vier verschiedenen Leuten, glaube ich. Ich war mit Halil auf dem Zimmer, dann war ich mal mit Mauni auf dem Zimmer, mit Juri und David im Dreierzimmer, nur mit Juri. Also ich habe gefühlt schon alles durch. Und am liebsten ist mir das Dreierzimmer mit Juri und David, weil da gibt es immer schöne Late-Night-Talks und da gibt es auch noch ein bisschen was zu quatschen.
Vielleicht müssen wir da mal eine Live-Übertragung machen, offensichtlich, oder? Aber ist es nicht voll unruhig, wenn man zu dritt auf dem Zimmer ist?
Wir haben da so eine gewisse Dynamik und das pendelt sich dann immer so ein. Mhm. Also natürlich quatschst du dann auch, aber ich würde sagen, Juri ist so der Ruhepol. Der mich dann manchmal versucht, so ein bisschen runterzuholen.
Okay. Das Juri ist dann der dann irgendwann um 23 Uhr sagt, boah, können wir jetzt mal schlafen oder was?
Nee, das ist nicht so, dass der dann sagt, können wir jetzt mal schlafen? Der geht dann am meisten, also das war in Altensteig hatten wir ein Dreizimmer und in Köflach in der Vorbereitung im Trainingslager und der hat sich dann einfach abgekapselt und hat sich ins Bett gelegt und ist dann irgendwie rüber ins andere Zimmer gegangen und ist dann geschlafen, während David und ich gefühlt bis tief in die Nacht geschützt haben.
Okay. Also das Dreierzimmer wäre deine Wahl. Vanni fragt, wobei ich glaube, die haben wir jetzt schon ein bisschen beantwortet, was ist deine Lieblingshalle auswärts?
Lieblingshalle auswärts, wenn ich jetzt mal Bundesliga sagen würde, wäre es, glaube ich, Kiel. Also es ist natürlich mega schwer in Kiel. Aber es ist schon auch richtig geil, was da für eine Atmosphäre ist. Kiel oder Flensburg ist auch brutal. Also die beiden machen schon sehr viel her.
Robert fragt, MJ oder LeBron? Jetzt aber.
Ja, also dadurch, dass ich MJ nie zu Live-Zeiten erlebt habe, wie er gespielt hat und ich auch nicht der größte Basketball-Enthusiast bin, um ehrlich zu sein, würde ich einfach jetzt mal so zeitgemäß LeBron sagen.
Boah, komm schon.
Also wenn es um die GOAT-Debatte geht, kann ich also Greatest of All Time, für die Leute, die nicht wissen, was GOAT ist, also der beste Spieler, der jemals existiert hat, kann ich wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich, wie gesagt, nie ein Live-Spiel von Michael Jordan gesehen habe, aber ich würde dann, glaube ich, doch eher zu Michael Jordan tendieren, aber jetzt so wenig cooler oder sympathischer finde, ist einfach zeitgemäß LeBron, würde ich sagen, ja.
Ja, ich finde es halt schwierig, dass der sich halt hinstellt und sich selber als den Greatest of All Time bezeichnet.
Das ist ein bisschen schwierig,
ja. Das ist halt so ein Ding, wo ich sage, also ja, ich bin natürlich schon ziemlich tief drin in dem ganzen Thema. Also für die, die nicht wissen, wovon wir sprechen, das sind beides NBA-Spieler, auch beides brutal gute. Klar, Michael Jordan, den kennt ja gefühlt jeder. Und diese Diskussion kommt gerade deshalb so ein bisschen auf, weil LeBron James halt sich selber hinstellt und sagt, ich bin der Greatest of All Time, was ich finde, was gar nicht geht. Also,
das ist schwierig. Man kann natürlich jetzt drüber streiten, dass er über eine lange Zeit hinweg sehr, sehr konstant performt hat, aber das über sich selber zu sagen, ist ein bisschen schwieriger.
Die nächste Frage verstehe ich nicht richtig. Die ist von Tom. Und was sagst du deinem Friseur?
Seiten
ist Tom
auf
dein Friseur? Nee.
Nein, aber Seiten auf Null mit Übergang.
Was?
Seiten auf Null mit Übergang. Da hatten wir tatsächlich gestern mit Halil...
Ach, so ist die Frage gemeint.
Warum? Wie hast du es verstanden?
Ich verstehe sie wirklich einfach nicht. Also ich dachte, Tom, also die Frage ist nur vorgelesen, was sagst du deinem Friseur? Jetzt verstehe ich aber, dass Tom eventuell vielleicht wieder die Haare so haben wie du.
Das kann,
und will
kann
quasi
sein.
Jetzt auch sagen hier, was hast du gesagt? Seiten auf Null mit Übergang.
Mit Übergang, ja.
Und oben machst du nur Spitzen, oder?
Ja, oben immer nur so ein bisschen.
Okay.
Hatten wir aber tatsächlich gestern im Tunnel vorm Spiel quasi, haben wir uns da irgendwie ein bisschen drüber unterhalten, weil Halle jetzt eine neue Frisur hat. Da haben wir gesagt, ja, also hat er einfach die Haare geschnitten. Da habe ich mit Leon so ein bisschen gescherzt und habe ich gesagt, Halle, das nächste Mal, wenn du zum Friseur gehst, kannst du sagen, Seiten auf Kontostand.
Sehr gut.
Und er hat es nicht verstanden und hat er gesagt, versteht er das, wenn ich das sage? Und dann habe ich gesagt, ja, geh mal zu David Moré und frag ihn mal, was das heißt. Und dann hat er gesagt, was heißt das, wenn ich sage, Seiten auf Kontostand? Versteht er mich? Und ich, ja, na klar. Und so, weil so, ja, ist auch so ein Jugendding irgendwo hier.
Ihr seid Freaks, ehrlich, ey. Was sagen wir denn zur neuen Frisur von Ole Vossel-Scheffert?
Ich bin Fan. Ich find's gut.
Ich auch.
Sieht also stylisch aus.
Wir sind halt so ein Langhaarverein, muss man ja schon sagen. Ja. Angefangen mit Kim Ekdahl-Lurier und Co. Aber ich finde, vor allem, der hat ja auch einen brutalen Style, der Kollege. Also gerade kam er mir entgegen, hat eine gelbe Brille aufgehabt. Also nicht das Gestell. Die Brillengläser.
Ich würde seinen Style eher als durchwachsen beschreiben, nicht als brutal. Also Ulla hat keinen brutalen Style. Er kann vieles tragen, macht es aber nur selten, würde ich behaupten.
Okay, also hat er keinen so einen guten Geschmack, sagst du?
Nee, das würde ich nicht mal sagen. Er hat bestimmt einen super Geschmack. Ihn interessiert es halt einfach oft überhaupt nicht. Also würde ich mich auch eher dazu zählen, dass es mir relativ wurscht ist, wie ich ins Training komme. Ob es dann eine Jogginghose oder eine Jeans ist, ist mir dann auch relativ. Aber er hat so ein bisschen so Bus-Look oftmals. Also wenn du so auf lange Auswärtsfahrt bist, so ganz gemütlich.
Da finde ich aber schon wieder cool, ehrlicherweise. Ne? Also da können wir mal eine ganze Sonderfolge machen. Der Style unserer Spieler. Ja. Weil, also ich habe ja auch schon ein paar Mal den Uwe Gensheimer auf ja, ich habe ihn mal einmal in Sandhausen, das ist lange her, da kannten wir uns auch noch gar nicht oder nur ganz kurz, weiß ich gar nicht mehr, bei einem Fußballspiel. Und da hatte der eine Sonnenbrille auf, da habe ich gedacht, Junge, Alter, was für ein Regal hast du denn jetzt gegriffen? So,
so. Denkst du denn, wer hat den besten Style aus der Mannschaft? Was ist denn dein Gefühl?
Mein Problem ist, dass ich euch halt so richtig privat ja nie sehe. Also wenn, dann lauft ihr mir hier mal über den Weg, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich so öffentlichkeitswirksam und ansonsten sehe ich euch ja nur im Trainingsklamotten und Co. Ich glaube, Uwe ist schon relativ weit vorne, also den habe ich aber jetzt auch schon relativ oft auch privat gesehen. Ich glaube, dass Leon Zacharias weit vorne sein wird, oder?
Leon hat einen sehr, auch ich würde es zeitgemäßen Stil nennen, also relativ weit Hosen und so, etwas mehr so Baggy-Klamotten.
Ja, aber schön ist es nicht.
Ist es nicht übertrieben. Also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall einen guten Geschmack, aber wer wirklich eigentlich jeden Tag top gestylt ist oder immer sehr gut aussieht, ist Patrick Johnny Krützki.
Ach, hör auf!
Doch, der hat tatsächlich jeden Tag immer was Feines an. Der ist nicht feine im Sinne von, er läuft hier mit Schlips und Krawatte rum, sondern er sieht einfach immer sehr, halt einfach immer sehr bewusst, würde ich behaupten.
Echt jetzt? Ja. Da hätte ich jetzt nicht, ich weiß ja gar nicht, wie viele unserer Spieler sich diesen Podcast anhören. Ich will ja jetzt auch nicht, dass morgen keiner mit mir spricht. Johnny hätte ich jetzt eher so im Versicherungsvertreter-Style verortet.
Naja, sieht immer sehr ordentlich aus, würde ich sagen.
Aber Johnny ist ja aber auch so ein ernstzunehmender Typ, so, weißt du? Das ist so ein solider Typ einfach. Ich glaube aber, dass Johnny auch keine Experimente macht.
Nee, wenig. Der war auch schon schwer abzubringen von seiner Skinny Jeans.
Ja. Also bei Skinny Jeans werde ich in 50 Jahren noch Nikola Jakobsen im Kopf haben. Ne?
Das also ist haben so wir noch so einen Kandidaten. Florian Schulz, unseren Athletiktrainer / Mannschaftsbetreuer, der trägt ja furchtbare Hosen, meiner Meinung nach. Und die Meinung ist auch breit verteilt in der Mannschaft. Er lässt es sich oft sagen, hat aber noch nie was geändert. Also von dem her muss es ihm ja gefallen und dann ist es auch okay.
Ja, aber jetzt sage ich dir mal ganz kurz ehrlich, guck mal, jetzt haben wir fast eine Sonderfolge Style. Ist mir aber egal. Diese Baggy-Nummer, das ist total hässlich. Also ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt wieder eine Baggy zu tragen. Ich hab das Zeug auch getragen, als ich 16, 17 Jahre alt war. Was weiß ich hier, South Pole hinten drauf auf der Arschtasche und so. Aber das kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein, dass man das wieder tragen kann. Das war ja damals schon hässlich.
Ich finde auch, wenn es zu viel ist, muss nicht sein, aber ich trage auch lieber eine bequemere, etwas weitere Hose als eine zu enge Hose. Von dem Trend bin ich auch weggegangen, muss ich sagen.
Also ich finde diesen neuen Trend oder diesen neuen alten Trend, also letztens ist mir eine entgegengekommen, die hatte Buffalos an. Hier so, aber richtig. Also wenn das wiederkommt, ne, dann gehe ich, klebe ich mich von Schule an. Das geht ja gar nicht. Aber ich habe auch schon festgestellt, wir hatten ja vor dieser Saison, dadurch, dass Erima ja keine Schuhe macht, haben wir ja einen neuen Schuhpartner gesucht. Ich glaube, da hätten wir auch mit Birkenstock verhandeln können, oder?
Ja, haben einige bei uns.
Einige. Du auch, oder nicht? Ja, auch ich guck mal unter den Tisch.
Tatsächlich. Ja, jetzt im Sommer kann man da nicht viel mit falsch machen. Kannst du sogar auf eine Jeans tragen, ne? Kannst nicht viel mit falsch machen. Wir haben wirklich jetzt eine Sonderfolge schon erreicht.
Ja,
können wir jetzt Modebewusstsein mit Philipp und Gavin nennen.
Ich glaube, dass ich mich relativ gut selbst reflektieren kann, was das angeht. Ich glaube, ich habe keinen besonders guten Style. Ich gucke einfach immer so ein bisschen, also ich gucke mir ja immer viel ab. Das heißt, ich sehe jemanden und denke, ah, okay, das sieht an dem ganz gut aus. Mhm. Mein Problem ist halt, dass ich so einen ganz brutalen, hellen Hautton habe. Das heißt, ich kann ja kaum was tragen, wer tragen kann, der braun gebrannt ist. Und ich versuche natürlich auch immer, die 10 Kilo, die ich zu viel habe, irgendwo zu verstecken.
Zu kaschieren.
Was auch schwieriger wird. Ich habe.
Deswegen hast du so viel Farbe mit Tattoos gemacht, weil du so eine Hellfarbe hast.
Ich habe sogar mal überlegt, kann man sich eigentlich auch Sonnenbräune tätowieren? Theoretisch ja. Ne? Ein bisschen schmerzhaft eventuell.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ne?
Ja. Ja, aber hier, guck dir mal hier meine Beine an. Da kannst du
guter Kontrast darauf.
Ja, oder?
Ihr seht es jetzt leider nicht, aber er hat so richtig knallige Schuhe an und darauf dann die schönen weißen Beine. Ja,
das macht schon was. Vorne dann die weißen Tennissneaker. Also ja. Man hat mich heute gefragt, ob ich mir das Markenlogo tätowiert habe.
Ob das Camouflage ist, so, ob das so durchgehender Look ist.
Man hat mich früher beim Fußball den weißen Hai genannt.
Nein, wirklich.
Ja, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich gefährlich im Sturm war oder so, sondern lediglich, dass man mir, ja, heute wieder mit langer Unterhose, ja, der weißen. Ja,
da haben wir noch so ein paar in der Mannschaft.
Also, und ich trage halt auch nur Hoodies, so, keine Ahnung. Also ich bin da relativ, ich gehe auch mit keinem Trend. Ich finde Trends Quatsch irgendwie. Aber du machst alles mit.
Es geht. Ich bin auch, wie gesagt, so, wenn ich ins Training komme, ist mir relativ wurscht, was ich trage. Es muss bequem sein. Und das zieht sich eigentlich durch meinen ganzen Klamottenstil.
Wer ist denn dein Vorbild, was Style angeht?
Boah, mein Mode angeht. Vorbild.
Gibt es da jemanden, wo du sagst, ah, da gucke ich schon mal hin, was der so trägt? Jetzt nicht in der Mannschaft, sondern so generell.
Nee, habe ich keinen. Okay. Also, ich finde, mein Bruder hat einen ganz coolen Klamottenstil. So, da gucke ich mir ab und zu mal was ab. Und dann bin ich natürlich mit unserem ehemaligen Mitspieler Kaspar Feigl, der ja seine eigene Klamottenmarke rausgebracht hat, bin ich auch immer fleißig dabei, da mir ab und zu mal was zu holen. Und ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Jetzt haben wir einen kleinen Special-Block. Ja. Ich glaube, 10 Minuten werden wir wohl gemacht haben damit, ne? Wir kommen zur letzten Kategorie, Privat.
Löwen Privat.
Ja, in dieser Kategorie fühlen wir unseren Gästen mal so ein bisschen auf den Zahn. Du bist während der Hinrunde der letzten Saison auf Leihbasis nach Minden gegangen. War ja auch eigentlich eine beschissener Zeitzufall so ein bisschen so. Ne? Also man hat diese Entscheidung getroffen und dann, ich glaube, eine Woche später ist dann Halil verletzt gewesen, was natürlich dann einfach dumm gelaufen war für alle Beteiligten. Für dich wird es natürlich trotzdem gut gewesen sein. Du hast viele Minuten bekommen bei GWD Minden, hast dort gegen den Abstieg gekämpft, leider am Ende nicht erfolgreich. Wie war es für dich insgesamt, die Zeit in Minden?
Mega Erfahrung. Also wirklich so viele Eindrücke mitgenommen. Irgendwie, also was wahrscheinlich am ausschlaggebendsten war, ich meine, ich war 5 Jahre jetzt dann hier bei den Löwen im Umfeld, in dieser gewohnten Komfortzone, habe ich es jetzt immer so genannt, wenn ich drüber gesprochen habe. Und einfach mal da rauszukommen, was ganz anderes zu sehen, mit einem ganz anderen Eindruck dann auch von mir dort anzukommen, das war halt einfach so das Ausschlaggebendste. Natürlich durfte ich dort mega viel Erfahrung auch handballerisch sammeln, indem ich dort eine ganz andere und größere Rolle einnehmen durfte und auch viel mehr Verantwortung. Aber ich glaube, so dieses Zusammenspiel von dem Privaten, dass ich halt wirklich dort komplett neu auf mich allein gestellt war, mehr oder weniger. Natürlich also hatte ich das Glück, dass meine Freundin und mein Hund direkt mitgekommen ist, was mir mega viel Halt gegeben hat. Aber dort halt in ein neues Umfeld zu kommen mit neuen Menschen und auch mich irgendwie neu präsentieren zu können, das war so das Größte oder Ausschlaggebendste für die Entwicklung, die ich meiner Meinung nach genommen habe. Ja.
Aber der Ostwestfaler an sich ist nicht ganz so offener Typ, oder?
Es geht. Also ich war auch erstaunt, als ich dorthin gekommen bin. Im ersten Training kommen sie auf einmal und sagen alle Moin. Da habe ich gedacht, sind wir so weit oben jetzt hier? Und dann fliegen die Möwen so um. So, was? War schon so ein bisschen geflasht. Aber ja, andere Kultur oder anderer Typ Mensch, sage ich jetzt mal. Aber ich bin super klar gekommen dort, wirklich. Also sowohl auf der Platte als auch neben der Platte habe ich wirklich ganz viel tolle Menschen kennengelernt, die mir die Zeit dort auch wirklich leicht gemacht haben.
Kann man einen besseren Start haben als du in Minden?
Ich würde sagen, besser geht immer, aber schlimmer geht immer. Also schlimmer geht auch immer von dem her.
Alter, also die Nummer gegen die Füchse war schon Wahnsinn. Also.
War schon richtig geil, hat schon Bock gemacht, da mal kurz das Hallendach von der Kamperhalle abgerissen irgendwie. Gegen Füchse Berlin, die noch kein Spiel vorher verloren haben. Aber andersrum auch, wir noch kein Spiel gewonnen haben. War brutal, war brutales Erlebnis. Also immer wieder, wenn ich zurückdenke, einfach durchweg positive Gefühle. Und es war so ein bisschen aus dem Trott, in dem ich war, dass ich mit mir selber unzufrieden war, mit der Spielzeit unzufrieden war, da rauszukommen mit so einem Spiel, dann, das hat mega viel in mir gelöst und einfach Freilauf und machen. Und es hat richtig, richtig Bock gemacht.
Wie blickst du auf die sportliche Entwicklung, die du in Minden genommen hast?
Ich würde behaupten, dass ich mehr Verantwortung für den Ball übernommen habe oder übernehmen kann jetzt, weil ich einfach mehr Gefühl dafür entwickelt habe, was es bedeutet, in einer großen Rolle zu stecken oder was es bedeutet, ausschlaggebend auch fürs Spiel zu sein. Mhm. Natürlich war mein Spiel auch dann von mehr Fehlern behaftet, sage ich jetzt mal, da ich halt einfach viel mehr Aktionen hatte und viel mehr Entscheidungsfreiheit auch. Und das hat mir aber jetzt geholfen, um zu wissen, was kann ich wirklich gut oder wo kann ich noch dran arbeiten oder wo sind meine Stärken halt einfach. Und die kann ich jetzt, glaube ich, einfach gezielt besser nutzen und weiß aber auch im Gegenzug genauso, wo meine Schwächen sind, weil ich ja auch immer wieder auf die Probe gestellt wurde, dann auch in Situationen wie in der Abwehr, dass ich halt einfach auch viel mehr Abwehr dort gespielt habe und weiß deshalb auch, okay, da kann ich jetzt noch mehr dran arbeiten, da muss ich den Fokus drauf legen.
Ja, die Abwehrarbeit, das wurde dir ja immer wieder so ein bisschen noch vorgeworfen, dass du in der Abwehr nicht so deine Stärke, dass es nicht so eine Stärke war. Wie siehst du die Entwicklung auf diesem Feld? Weil du hast in Minden dann deutlich mehr Abwehr gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass ich eine Entwicklung gemacht habe, gerade was so das Selbstvertrauen in der Abwehr angeht und auch so das Selbstverständnis, in die Zweikämpfe zu gehen. Weil ich oftmals vorher das Gefühl hatte, ich traue mich nicht so richtig, die Zweikämpfe anzunehmen oder ich bin einfach nicht so sicher in den Aktionen. Und jetzt würde ich sagen, ich habe ein besseres Gefühl für Zweikämpfe, wo auf jeden Fall noch Potenzial dran ist, ist so das räumliche Verhalten, also wie ich mich im Raum verhalte und wie ich antizipiere die Aktion. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, aber ich denke auch, dass das alles noch machbar ist, also das ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, sondern da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten und das wird sich auch ergeben, wenn ich weiter hart dran arbeite im Training und auch hoffentlich im Spiel, wenn ich dort meine Zeiten kriege, wie es ja jetzt bisher immer war.
Was ist Frank Carstens für ein Typ? Ist er streng?
Ja, schon. Kann auch mal eine Sicherung durchbrennen. Aber ich bin so gut mit ihm klargekommen, also sowohl also menschlich als auch jetzt als Trainer so. Ich bin super mit ihm klargekommen. Vielleicht wurde ich auch so ein bisschen gestreichelt, sage ich jetzt mal, weil ich halt eine große Rolle dort hatte und wichtig auch für ihn war. Aber er hatte halt einfach zu jedem so einen gewissen Draht und das hat ihn, glaube ich, ausgezeichnet, dass er so zu jedem ein gewisses Verhältnis hatte und das alles auf einem sehr coolen Verhältnis dann basiert hat. Es war immer alles relativ entspannt. Natürlich war uns allen der Ernst der Lage bewusst, dass es um was geht und dass wir sportlich noch nicht so performt haben, wie wir es gerne wollten. Aber es hat alles immer ganz gut Hand in Hand funktioniert, würde ich sagen.
Es war ja leider relativ schnell klar, dass es eventuell nicht reichen könnte. Es ist ja in der Bundesliga schon so, dass die Aufsteiger eigentlich relativ schnell wieder runtergehen. Bei Hamm war es, glaube ich, klar, dass das auch so passieren wird. Bei Gummersbach war relativ schnell klar, dass es nicht passieren wird. Und dann erwischt es jemanden. Und wie schnell war euch denn eigentlich auch klar, dass es wahrscheinlich echt eng wird?
Also für mich war es von Anfang an eine Mammutaufgabe, das zu schaffen, wenn du dorthin kommst, November, und du hast noch kein Spiel gewonnen. Es war natürlich eine mega schwierige Ausgangslage. Wir hatten das Glück, dass zu dem Zeitpunkt Wetzlar auch in so einem kleinen Tief oder in so einem kleinen Loch war und die sich auch noch nicht so richtig gefangen hatten. Und das war immer so unser einziger Hoffnungsschimmer, sage ich jetzt mal, dass die es auch vermasseln. Aber vielleicht haben wir uns dann darauf ein bisschen zu sehr ausgeruht oder wir haben einfach auch oft unsere Chancen nicht genutzt, die wir oft genug hatten. Also dann spielen wir in Leipzig unentschieden, spielen zu Hause unentschieden gegen Göppingen, spielen zu Hause gegen Stuttgart. Das ist ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst in der Situation, wenn es halt wirklich drauf ankommt. Und da hat sich das einfach so durch, oder auch zu Hause gegen Leipzig auch unentschieden. Und das sind dann einfach so, oder mit einem Tor verloren, ich weiß gar nicht mehr, das sind dann einfach so Spiele, wo du dir denkst, so, die musst du halt gewinnen, wenn du in dieser Situation bist. Und du hattest auch oft genug die Chance in den Spielen oder auch um andere Spiele herum dort Punkte mitzunehmen. Und mit so Sachen, über so Sachen ärgerst du dich dann halt. Und dann wurde es Mal für Mal immer mehr einem bewusst, okay, es wird immer enger, es rückt immer näher, das Saisonende, Wetzlar holt jetzt noch da einen Punkt und hat da noch gewonnen und der Abstand ist auch wieder größer geworden, es sind auf einmal nicht mehr nur zwei, es sind jetzt vier Punkte wieder. Ja, das war halt mega schwer dann zu verkraften, aber es war einem schon immer so mehr oder weniger bewusst, dass es eine sehr harte Aufgabe ist.
Frank Carsten ist jetzt der richtige Mann für Wetzlar?
Ja, würde ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob die Truppe die richtige Truppe für ihn ist. Also er kann dem Verein sehr gut helfen, denke ich auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Mannschaft, mit der Konstellation so aussieht, ob die Jungs so die richtigen sind, ob die wirklich bereit sind, auch das anzugehen, was er vorhat. Mhm. Weil er ist schon einer, der dann Arbeit reinsteckt und Zeit auch reinsteckt. Ist halt nur die Frage, wie viel. Ich kenne die Jungs kaum. Ich kenne da zwei Leute persönlich.
Wetzlar wird spannend dieses Jahr.
Haben jetzt zweimal Bretter bekommen, ne? Mit Magdeburg und in Kiel und dann auch zwei gute Klatschen. Aber
ja, ich glaube, dass der Abstiegskampf dieses Jahr
wird spannend. Ja.
Also Eisenach hat sofort eine Duftmarke dagelassen. Boah, also auch der BHC ist ja Wahnsinn.
Verliert gegen zwei Aufsteiger. Ah, ist krass, das kann einiges passieren dieses Jahr.
Das ist schon ziemlich krass, ehrlicherweise. Aber gut, das wird sich zeigen mit der Zeit, wie sich die Nummer. Wir gucken natürlich erstmal auf uns, ist auch klar. Gab es für dich im Trainingslager, außer das Dreierzimmer, einen besonderen Moment, wo du sagst, ja, das hat uns besonders zusammengeschweißt. Ich habe was von einer Tour de Leiden gehört.
Für die meisten wird es ja jetzt schon bekannt sein. Wir hatten ja letztes Jahr schon diese Fahrradtour berghoch. Ich glaube, 14 Kilometer sind 1000 noch was Höhenmeter. ist schon knackig. Ich hatte ja auch das Glück, es dieses Jahr mitmachen zu dürfen.
Das und Glück ist dieses Jahr.
Ja. Und es ist schon hardcore. Also wirklich, du kommst zwischendrin wirklich an deine Grenzen und bist am Verzweifeln. Also zwischendrin habe ich gedacht, ich fahre jetzt den Berg runter und fange ein neues Leben an. Ich habe keinen Bock mehr auf nichts. Also wirklich, war schon übel, aber...
Das ist tatsächlich der geilste Satz, den wir zu dem Thema bisher gehört haben. Ich fange ein neues Leben an. Oh, schön.
Ja, ist schon hardcore, wie gesagt, aber wenn du dann so auf dreiviertel Strecke bist und die Guides sagen dir, du hast es gleich geschafft, zieh jetzt nochmal durch, ist auch dann ein geiles Gefühl, wenn du dort oben ankommst und ein kühles Getränk trinken kannst und wirst dann empfangen von den Jungs, die irgendwie schon am Klatschen sind und so. Dann hatten wir natürlich in dem Rahmen auch noch einen schönen Mannschaftsabend zusammen. Und ich glaube, dass der Tag schon was ganz Besonderes war, neben unserem FIFA-Turnier, was überragend veranstaltet wurde von Juri Knorr, unserem Hauptsponsor und Hauptorganisator.
Oh, okay.
Ich sage mal,
da kann
das
er ja
auf
auch
jeden
nicht
Fall
verlieren, habe ich mal gehört.
Er ist brutal schlechter
Verlierer. Gar nicht sein Ding. Radeln eigentlich die vom Trainerteam auch mit? Haben die dann E-Bikes oder schauen die euch einfach dabei zu, wie ihr an dem Berg verzweifelt?
Also Bastian ist mitgefahren und auch sehr gut gefahren.
Na gut, aber der ist ja auch fit. Und ja. Sehr fitten Eindruck, der. Ja,
der ist mitgefahren. Sonst Der Rest nicht. Es muss ja auch so ein so Begleitfahrzeuge geben, die mal dann Trinken angeben oder halt einfach mal schauen, ob auch noch alle leben.
So wie bei der Tour de France.
So nach dem Motto, die fahren dann im Bus nebenher und da sitzen dann die verletzten Spieler drin und drücken dir ein paar schöne Sprüche, während du dich dann da hochquälst.
Das ist echt so ein bisschen wie Tour de France, nur halt ohne Doping.
Und ohne anfeuern, sondern eher so ein bisschen runtermachen noch.
So wie Rolf Aldag damals gesagt hat, quäl dich, du Sau, zu Jan Ulrich.
Ja, so nach geil. Dem Motto.
Was heutzutage alles als Motivation durchgeht. Ja, schöner Hüttenabend gab's. War es so schlimm wie damals in Ischgl bei Imir? Stichwort Heringe. Wie ist es denn den Neuzugängen ergangen?
Uff. Ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber es war ähnliches Kaliber. Aber war trotzdem sehr lustig. Wir hatten unseren Spaß.
Aber ihr wart keine Neuzugänge, Leon und du?
Nein.
Galtet ihr als Neuzugänge? Nein.
Nein. Also doch, Leon, ja, weil er letztes Jahr, oder vorbei? Nee, stimmt gar nicht. Leon wurde nicht eingeweiht.
Okay. Nee. Hätte mich jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen gewundert.
Also dreimal darfst du raten, wer es eingefordert hat, dass wir nochmal eingeweiht werden.
Kohli
und Imir natürlich, der da eine Freude dran hat, wenn dann die anderen dort sitzen und so, ja.
Wir kennen die Hering-Story ja, glaube ich, gar nicht, oder? Es verrät uns ja keiner was.
Man schweigt.
Da. Ich weiß von nix. Was ist denn die Hering-Story?
Ich glaube, da muss ich innehalten.
Da habe ich jetzt auch unclever angestellt. Merke ich gerade. Wie sind denn die Neuen so angekommen? Also wie findest du diese Typen, die wir da geholt haben?
Sie haben sich alle sofort super eingebracht in die Mannschaft. Das sind ja alles aufgeschlossene, junge Typen, die bereit sind, hier alles für den Club zu geben, für die Mannschaft zu geben. Und das war oder ist mega wichtig für uns, dass wir einfach eine Trainingsbereitschaft haben und auch bereit sind, in den Kampf zu ziehen. Und das merkst du einfach jedem Einzelnen an, dass er Bock hat, hier seinen Teil dazu beizutragen. Und deswegen durchweg positiv.
Mhm. Ja, diese enge Connection zwischen dir, jetzt mal Juri und Späti, jetzt steht sie tatsächlich auf meinem Zettel, ne? ihr wollt doch, dass ich das aus Versehen sage. Eine enge Connection gibt es ja zwischen dir, Juri und David. Ihr wart letztens beim Waldhof zusammen.
Ja, Mann.
Waldhof Mannheim, dieser Fußballverein. Ich dachte, ihr guckt richtigen Fußball.
Also, was du jetzt als richtigen Fußball so betitelst, ist schwierig. Ne? Also ich weiß ja nicht, was du. Waren wir in Hoffenheim. Und das ist ja wahrscheinlich für dich auch kein richtiger Fußball von dem.
Ist auch eher speziell. Ich finde ja den Drittliga-Fußball, das ist ja wenigstens noch ehrlicher Fußball. Da gibt es kein VAR, ist ein bisschen härter. So, macht mir natürlich logischerweise auch berufsbedingt durch Magenta Sport ja brutal viel Spaß, die Liga. War ja natürlich auch eher ein Spaß. Ich finde ja die Atmosphäre beim Waldhof, die ist überragend.
War mega, was die da an Pyrotechnik abgezogen haben.
Sowas dürfen wir nicht sagen. Nein, dürfen wir nicht sagen. Wir dürfen Pyrotechnik nicht gut finden. Wir sind Vorbilder. Nein, Spaß. Ich darf es tatsächlich, bei mir ist es immer so, wenn wir bei Magenta Sport dann so ein Spiel irgendwie haben und dann stehst du da als Moderator und dann, ich feiere es ja voll. Also das habe ich nie gesagt. Ist mir auch egal, ob das jemand hört jetzt. Ich finde Pyro ja brutal. Ich finde es cool. Es sieht geil aus. So. Es ist gefährlich. Da müssen wir nicht schönreden so. Hat auch seine Gründe. Was mich immer so ein bisschen nervt ist, ich mache ja auch Skispringen zum Beispiel. Da passiert das ja auch hier und da mal. Das wird dann eingeblendet, dann wird von einer geilen Atmosphäre gesprochen. Da kommt aber keiner auf die Idee, da reinzugehen und den Typen runter. Und beim Fußball ist aber alles gleich total schlimm.
Wir können ja sagen, die Choreografie, die sie vorm Spiel...
Die Wunderkerzen, die sie in der Hand hatten, waren ansehnlich.
Stimmung ist mega. Die drehen ja völlig durch, da ist Wahnsinn. Aber es hat sich so ergeben, dass Juri und ein paar Kumpels aus Lübeck, die haben ja gegen Lübeck gespielt, dass die einfach zu ihm übers Wochenende zu Besuch gekommen sind und da haben die da so ein Event rausgemacht, dann noch ein paar aus der Mannschaft gefragt und dann waren wir da auf dem Spiel, haben eine Currywurst gegessen.
Schön.
So wie es gehört, wenn man zum Fußball geht, oder?
Ja, ihr macht schon, also das habe ich mal von David und Juri in den Podcasts erfahren, ihr sucht euch da schon auch einfach so Sachen raus, die euch interessieren. Also dann geht's halt mal nach Hoffenheim, mal nach Frankfurt irgendwie. Ich meine, klar, Hoffenheim ist natürlich naheliegend. Mhm. Ich glaube, da kommt Halil auch gerade viel mit, ne?
Oh, der war jetzt auch letztens auf dem Hoffenheim-Spiel, ja?
Ja, der hat ja seinen Kumpel Kramaric da. Ich glaube, dass die sich irgendwie kennen oder
die
was.
Die kennen sich doch alle untereinander. Da war doch der Bruder von dem mit der Schwester zusammen. Die kennen sich doch alle irgendwie untereinander. Ja, aber wir sagen auch schon immer, wenn die in die Halle kommen, dann riechen die sich die Jukos. Dann so, boah, da hinten muss einer sein. Da gibt es dann auch immer an der Mittellinie, es wird dann immer geschwätzt und kreist und dann stehen sie da alle beisammen.
Was ich bei den Jugos immer schwierig finde, ist, dass du echt vorsichtig sein musst, weil eigentlich denkt man ja, die sind alle irgendwie dicke miteinander, aber da gibt es ja schon noch so ein paar, die sich ja nicht so riechen können. So, weiß ich nicht, ich glaube die Serben und die Kroaten sind dann irgendwie nicht so dicke miteinander.
Naja, ich glaube, das ist eher alte Schule. Ja, also so wie Halil gesagt hat, ist bei ihm zum Beispiel, hat er da überhaupt gar nichts mit am Hut.
Ja, ist ja auch, ich meine, die Zeiten sind ja zum Glück vorbei, wo dieser Konflikt geschwelt hat. Das war, ich weiß gar nicht, du warst noch gar nicht auf der Welt, glaube ich, oder? Also gerade vielleicht. Also ich habe das noch so ein bisschen mitbekommen, aber da war ich noch sehr, sehr jung. Aber ja. Ja, aber ich finde die halt alle lustig, ne?
Also alles Herzensmenschen.
Wirklich, also wirklich, es ist auch ein Wahnsinn. Auch wenn ich
jetzt an Christian Horsten denke oder so, sind ja alles gute Typen, die alle das Herz am rechten Fleck haben.
Absolut, ja. Wie sieht es denn beim Fußball eigentlich gerade so aus? Also Arnor Oskarsson hat ja große Töne gespuckt, hier Team Jung, muss man jetzt viel erwarten?
Er hat sich ja vorgestellt als Lionel Messi und dazu kann man auch vielleicht sagen, wir sind ja immer in Hoffenheim in der Leistungsdiagnostik und die haben ja so ein schönes Gerät, den Footbonauten
da stehen. Oh, da will ich unbedingt mal rein, das ist einer meiner Träume.
Und wir durften die Erfahrung machen, da reinzugehen und er hat vorher halt große Töne gespuckt. I'm like Lionel Messi, I have the same touch and everything, I'm so good. Und dann geht er da rein und macht einfach nur so eine unterdurchschnittliche Performance, der Ball bei der Annahme weggesprungen und so. Und geil. Wir haben so gesagt, Alter, was willst du uns hier erzählen? Okay, der hat schon ein, zwei Tore gemacht hier bei Jung, aber spielt auch eher durchschnittlich bis gut.
Also ist nicht Lionel Messi-Son.
Nein. Wirklich nicht.
Aber wirklich läuft nicht so, noch nicht so. Also ja, der ein oder andere Sieg soll wohl mittlerweile in the books sein, sagt man ja so schön, aber
bisschen was ist dabei. Also wir haben schon, ich glaube, ein paar Unentschieden und ein paar Siege geholt, aber von Erfolg würde ich da auf gar keinen Fall sprechen. Gerade wenn sich unser Stammtorhüter hier Steven immer mal wieder in die Koordinationsleiter verzieht und Juri dann letztens auf dem Fahrrad saß, dann wird's halt schwer, ne?
Juri ist glaube ich, der eher näher dran an Knorson, Messi dran, oder nicht?
Sowas in die Richtung, ja. Also er hat halt eine gute Technik und er hat ein bisschen mehr Ballsicherheit einfach als die anderen. Wenn du dann mich und David da vorne reinstellst, dann wird's halt schwierig, ne?
Ja.
Ja. Auch wenn ich jetzt letztens geknipst habe, ich will mir ja nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich mache es jetzt einfach.
Erzählt das wirklich, ne? So richtig, ne?
Nee, nicht mehr. Nicht? Es gab mal so eine Torschützenliste. Und die einzige Liste, die jetzt in der Kabine hängt, ist, wie oft ich mit dem Fahrrad zum Training komme.
Ah, wenn du jetzt in Kronau wohnst, dann.
Nicht in Kronau, Bad Schönborn.
Da ist sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Gibt es sehr schöne Restaurants.
Ja.
Habe ich mal getestet sogar. Ja, ich habe ja auf meinem Titel noch BGV Saisoneröffnung, also da hat Arno Oskarsson das ja rausgehauen. Das war natürlich schon, das ist die erste Folge, müssen wir so ein bisschen, du kommst wieder zurück zu den Löwen und dann gleich das Ding, 2.500 Fans.
War schon Wahnsinn.
Ja, das Ding war krass. Ne? War
schon richtig geil in der Buga, muss man echt sagen. Das war einfach auch nochmal anders. Wir waren ja sonst dort immer in Karlsruhe.
Und da ging ja nicht mehr als 1.000 rein, da war ja immer ausverkauft, aber
dort halt Freiluft und dann da trotzdem so voll Hütte, trotz dessen, dass Gewitter angesagt war, alle sich da irgendwie unter diesen riesen Pavillon gequetscht und war schon
so
richtig cool.
So ein geiler Abend.
Ja, war schon Wahnsinn. Richtig cool.
War schon richtig cool. Waren ja sogar noch mal deutlich mehr Leute da als bei unserem Pokalempfang. Wobei, da muss man ja auch sagen, wenn man um 15 Uhr sagt, wir sind übrigens um 18 Uhr auf der Buga, das ist ja, ne? Und das Wetter war noch beschissen, dann haben sie alle mit im Regen gestanden. Da waren die 700, 800, die da waren oder was, da ja noch echt gut, aber das war krass. Das war richtig krass. Ja, das hat so richtig, das macht Bock auf die neue Saison.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Da können wir ja nochmal einen letzten Aufruf starten fürs Spiel gegen Erlangen. Also ihr merkt, Leute, wir sind heiß. Wir haben Bock auf das Spiel, auf unser erstes Saisonspiel in der SAP Arena. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und dann würden wir uns natürlich über eine volle Arena freuen. Am 18.09. um 19 Uhr.
Holt euch Tickets. Vielleicht, wenn ihr nicht könnt, gegen HCE, alles gut. Wir haben jetzt, glaube ich, bis Kiel, bis November. Die Heimspiele sind alle terminiert, sind alle im Ticketshop. holt euch die. Und das ist mir nochmal persönlich ein Anliegen, gerade nach dem Erlebnis gestern, kommt halt auf jeden Fall zu den European League Spielen nach Heidelberg. So, weil das kann echt ein ganz wichtiges Faustpfand sein, dass wir gegen diese Teams dann in den Heimspielen die nötigen Punkte dafür holen, dass es weitergeht mit der zweiten Gruppenphase. Das war Folge 79 mit Philipp Auhansu. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass
ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja. Hatten die in Minden auch einen Podcast? Warst du auch zu Gast?
Nein, tatsächlich nicht. Okay.
Ich freue mich auf jeden Fall brutal, dass du wieder da bist. Also ich habe dich sehr vermisst. Du bist einfach ein lustiger Typ. Macht einfach immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten.
Ich habe es auch wirklich vermisst, hier zu sein. Also es war eigentlich so, als wäre ich nie weg gewesen.
Die Fans haben dich ja auch vermisst. Also muss man ja ganz klar sagen. Also das hast du, glaube ich, auch gemerkt bei der Saisoneröffnung und Co. Ich glaube, dass wir dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß haben werden. Aber ich ist auch klar, ihr da draußen, die uns zuhört, ihr werdet Geduld haben müssen. Wieder mal, so wie es das letzte Jahr so gewesen ist. Das wird nicht alles sofort ineinander greifen. Das ist ganz normal. Wir haben wieder viele neue Leute, die wir irgendwie einbauen. So ist es halt einfach. Am Ende des Tages müssen wir weiterhin Spaß an diesem ganzen geilen Projekt Rhein-Neckar-Löwen haben.
Ja.
Weil es ist ein geiles Projekt. Das war's von uns. Wir haben, glaube ich, in der nächsten Folge einen Überraschungsgast. Darf ich, glaube ich, noch gar nicht zu viel zu sagen. Wir haben in der nächsten Folge einen Überraschungsgast, den ihr nicht erwarten werdet. Wirklich diesmal nicht. Ich freue mich sehr drauf. Ihr hoffentlich auch. Und dann erklären wir euch auch, wie es zu diesem Überraschungsgast gekommen ist. Schon mal heiß gemacht für die nächste Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert unseren Podcast auf allen möglichen Kanälen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.